Liebe Gemeinde, die Geschichte, die heute unser Predigttext ist, hat was zu tun mit dem, was hier steht. Und es ist eine Geschichte, die steht im Lukas-Evangelium, 7. Kapitel, und zwar nur dort. Die anderen Evangelien enthalten diese knappe Begebenheit nicht. Das heißt, wir können dort einiges erfahren über das, was Lukas speziell wichtig ist. Und wenn ihr die Geschichte gleich hört, dann könnt ihr euch vorstellen, dass die so vor so einer Kulisse spielt wie die hier. Ich lese Lukas 7, die Verse 11 bis 17. Und danach geschah es, dass Jesus in eine Stadt mit Namen Nain zog. Und seine Jünger und viel Volk zogen mit ihm. Als er sich dem Stadttor näherte, da wurde gerade ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und die war Witwe. Und eine stattliche Zahl von Leuten aus der Stadt war bei ihr. Und als der Herr sie sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr: Weine nicht. Und er trat zur Bahre und fasste ihn an. Da blieben die Träger stehen und er sprach: Junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und begann zu reden, und er gab ihn seiner Mutter wieder. Furcht ergriff alle, und sie priesen Gott und sagten: Ein großer Prophet ist erweckt worden unter uns, und Gott hat sich seines Volkes angenommen. Und die Kunde von ihm verbreitete sich in ganz Judäa und in der ganzen Umgebung. Das ist so eine Geschichte, die kann zwiespältige Gefühle auslösen. Das ist ja schön für die Frau und für den Jungen, aber warum passiert sowas heute nicht? Vor 2 Wochen wurde die 9-jährige Olivia in Liverpool beerdigt. Sie war im August bei einer Verfolgungsjagd im Bandenmilieu aus Versehen erschossen worden. Zu ihr ist Jesus nicht gekommen und zu ihrer Familie. Auch nicht zu dem 6-jährigen Leon in Tirol, der am 4. September in St. Johann bestattet wurde. Er war in einem Fluss ertrunken, nachdem sein Vater von Unbekannten bewusstlos geschlagen worden war. Wird er da sein, wenn demnächst die 13 Kinder beerdigt werden, die beim Beschuss eines Konvois privater Autos am letzten Sonntag in der Ukraine ihr Leben verloren haben? Wenn Jesus doch solche Macht hat und wenn er doch auferstanden ist und lebt, warum sieht er die leidenden Mütter und Väter, die Geschwister und Großeltern heute nicht an und erweckt ihre Toten zu neuem Leben? Ist das vielleicht doch nur so eine fromme Geschichte, ein billiger Trost, der eigentlich alles nur noch schlimmer macht? Solche Fragen können auftauchen bei Menschen, die solche Schicksale erlebt haben, und das sollen wir im Blick haben. Wir wollen ein wenig näher herangehen an diese Geschichte und dabei ruhig den Schmerz und das Unbehagen weiter spüren, den sie beim ersten Hören ausgelöst haben mag. Da wird eine Tragödie erzählt. Eine Frau hat ihren einzigen Sohn verloren. Das ist schlimm. Das ist immer und überall schlimm, und hier ist es besonders schlimm, denn die Frau war schon Witwe. Damals waren die Männer die Ernährer und die Söhne waren die Altersversorgung. Die Söhne bedeuteten Schutz und Rechtsvertretung, oder die Männer. Die Frau hat nun beide Männer verloren. Erst den Ehemann, dann den Sohn, den einzigen, die letzte Hoffnung, selbst in Würde weiterleben zu können. Theoretisch gab es ein soziales Netz in den Synagogengemeinden, aber in Krisenzeiten, wie sie damals herrschten, konnte man sich nicht darauf verlassen, dass das auch funktionierte. Ungewisse Zeiten kamen auf die Frau zu. Vielleicht würde sie betteln müssen oder gar sich prostituieren oder doch besser gleich ihrem Leben ein Ende setzen. Der tragische Tod des Jungen hat viele Menschen angerührt, und eine stattliche Zahl von Leuten aus der Stadt war bei ihr, heißt es da. Immerhin das. Das ist ja so oft oder oft so bei tragischen Todesfällen, besonders wenn Kinder oder Jugendliche zu Tode kommen. Da bringen die Leute Teddys und schreiben Schilder mit dem Wort warum. Aber wo sind die vielen Anteilnehmer und Beileidsbekunder nach der Beerdigung, nach einer Woche, nach einem Monat, nach einem Jahr? Werden sie die Frau auffangen? Werden sie sie ernähren? Der Tod ihres Sohnes war in gewisser Weise auch ihr Tod, ihr wirtschaftlicher Tod, ihr sozialer Tod, vielleicht auch der Tod ihres Glaubens an einen gütigen Gott. Wenn ein Kind oder Jugendlicher stirbt, dann ist das nicht dasselbe, wie wenn ein alter Mensch stirbt. Und damals hat man den Tod eines Kindes zu allem Überfluss auch noch oft als Strafe Gottes verstanden. Gott entzieht seinen Segen, seine Zuwendung und stürzt den Menschen ins Unglück für weiß Gott was. Irgendwas fällt den Nachbarn immer ein und einem selber auch. Was für ein Elend. Da kommt dem Trauerzug ein anderer Zug entgegen. Jesus, seine Jünger und eine große Menge Leute. Der eine Zug kommt aus der Stadt, aus dem Ort des pulsierenden Lebens und erfolgt einer Leiche. Der andere Zug bewegt sich auf die Stadt zu und folgt Jesus, der den Menschen das Leben in Fülle geben will. Draußen vor dem Tor begegnen sich der Zug des Lebens und der Zug des Todes. Vielleicht gehen die Jünger und die Menge, die Jesus folgt, pietätvoll zur Seite, um die Trauernden vorbeizulassen. Die Leute, die da mit Jesus unterwegs waren, die waren in ganz anderer Stimmung als die Trauernden. Sie haben kurz zuvor eine großartige Rede von Jesus gehört. Sie haben miterlebt, wie Jesus den todkranken Knecht des Hauptmanns von Kapernaum nur durch sein Wort gesund werden ließ. In Israel habe ich keinen solchen Glauben gefunden, hat Jesus zu der Volksmenge gesagt, die ihn da bis dahin begleitet hat. Was wird als nächstes passieren? Wen wird der Rabbi heilen? Was wird er predigen? Womit die Menschen fesseln oder schockieren? Ich kann mir vorstellen, dass bei solchen Erwartungen und Hoffnungen ein Trauerzug eher störend wirkt auf die gespannte Menge. Beim Toten ist ja nichts mehr zu machen. Also schnell Platz machen und weiter hinein in die Stadt nein und eine neue Predigt des Wunderrabbi hören, neue Wunder sehen. Im Grunde ist die Menge, die Jesus folgt, nicht ganz so verschieden von der, die der Frau folgt. Wenn es hart auf hart kommt, dann ist sie nämlich weg. Als Jesus am Kreuz hängt, ist von den vielen Leuten niemand mehr da. Es geht in dieser Geschichte auch gar nicht um die vielen Leute. Es geht um Jesus und um die Frau. Als Jesus die verzweifelte, weinende Mutter sieht, da hat er Mitleid mit ihr, heißt es da. Auf Griechisch das schöne Wort esplanchniste. Ich mag das Wort. Das Wort ist abgeleitet von dem Substantiv splanchna und das heißt Eingeweide. Splanchna. Das Schicksal der Frau geht Jesus an die Nieren. Es schlägt ihm auf den Magen. Es berührt sein Herz. Und dieses Wort kommt im Lukas-Evangelium nur noch an zwei anderen Stellen vor, nämlich in zwei Gleichnissen, die auch nur Lukas erzählt und die zu den bekanntesten und beliebtesten Erzählungen der Bibel gehören. Die eine Stelle geht so: Ein Samariter aber, der unterwegs war, kam vorbei, sah ihn und fühlte Mitleid. Wo kommt das vor? Der barmherzige Samariter, ihr kennt es. Und die zweite Stelle geht so: Er war noch weit weg, da sah ihn sein Vater schon und fühlte Mitleid und er eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der verlorene Sohn. Das sind die beiden prominentesten Geschichten des Lukas-Evangeliums und vielleicht sogar des Neuen Testaments. Das Wort esplanchniste, dieses Mitleid haben, das drückt bei Lukas in einzigartiger Weise aus, wie Gott dem leidenden Menschen begegnet. Er sieht ihn an. Und sein Leid wühlt sein Innerstes auf. Deshalb bekommt auch Jesus Bauchschmerzen, als er die trauernde Mutter sieht, die drauf und dran ist, ihre Hoffnungen zu begraben. Daran kann er nicht vorbeigehen. Die Frau mag denken, dass sie von Gott bestraft ist und verlassen, aber Gott kommt ihr in Jesus entgegen und ist berührt und erschüttert von ihrem Leid. Weine nicht, sagt Jesus zu ihr. Von jedem anderen wäre das eine schlimme Taktlosigkeit. Soll man denn nicht einmal trauern dürfen, wenn einem alles genommen ist? Trauer muss sein, um den Verlust eines Menschen zu verarbeiten. Ja klar, der Verstorbene ist natürlich bei Gott in guten Händen und irgendwann, hoffen wir, wird man sich auch wiedersehen. Aber wenn an unpassender Stelle vorschnell so etwas ausgepackt wird, dann kann das zu einer hohlen Formel werden und zum billigen Ersatz für das, was eigentlich angebracht ist in so einem Moment. Mitgefühl, mitgehen, das, was Jesus empfindet. Der Verlust von Lebensfülle, der muss ja doch hier und heute ausgehalten werden. Man muss ohne den geliebten Menschen wieder neu ins Leben finden und das geht nur über einen Trauerprozess. Aber Jesus kann mit gutem Grunde sagen, weine nicht, denn er ist der Herr über Leben und Tod. Er nimmt vorweg, was am Ende der Bibel als große Verheißung steht in der Offenbarung, und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein und kein Leid, kein Geschrei und keine Mühsal wird mehr sein. Diese Geschichte hier erzählt im Kleinen, was am Ende aller Leidensgeschichten stehen wird. Der Tod wird nicht mehr sein. Das ist unsere christliche Hoffnung. Und jeder von uns kann mit ihr auf seinen eigenen Tod zugehen. Dann tut Jesus etwas Unerhörtes. Er geht zu den Leichenträgern und berührt die Bahre. Man hat ja keinen Sarg gehabt damals, sondern eine Bahre, wo der eingewickelte Leichnam drauf liegt. Und damit macht er sich nach den religiösen Reinheitsvorschriften für 7 Tage unrein. Und erst jetzt bleiben die Träger stehen. Denn das ist zu ungewöhnlich, dass man einfach so weitergehen könnte. Sowas tut eigentlich niemand, der nicht dazugehört. Der Zug des Todes kommt zum Stillstand, wenn Jesus das Leben eingreift. Er tritt dem Tod entgegen und er stoppt ihn. Jesus hat keine Berührungsängste gegenüber dem Tod. Er tritt heran und greift ihn an. Auch dem Toten in unserem Leben gegenüber hat er keine Berührungsängste. Er berührt es, wenn wir uns das gefallen lassen. Diese kleine Geste enthält alles, was wir über Karfreitag und Ostern wissen müssen. Wenn wir auf den Punkt bringen wollen, worin unser Glaube besteht, dann finden wir es hier. Gott stellt sich dem Tod in den Weg und er stoppt seinen Zug heraus aus der Stadt des Lebens. Wer das ernst nimmt, der muss sich eigentlich weigern, zu glauben, dass nach dem Scheitern nichts mehr kommt oder dass Menschen jemals miteinander fertig sind oder dass irgendwer ein hoffnungsloser Fall ist. Für jede festgefahrene Situation ist der Glaube an Jesus Christus die Seilwinde, die den Karren wieder aus dem Dreck ziehen kann. Junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und begann zu reden und ergab ihn seiner Mutter wieder. Da sind wir wieder bei dem wunden Punkt angelangt. Warum der und warum andere nicht? Der skeptische Zeitgenosse weiß sich vor solchen Fragen zu schützen, indem er fragt, ist das denn wirklich so passiert? Muss ich glauben, was nach menschlichem Ermessen gar nicht möglich ist? Wir können ja nicht in die Zeit reisen und nachprüfen, ob es so war. Wir können aber prüfen, ob so etwas heute auch geschieht. Vielleicht nicht im buchstäblichen Sinne, aber in dem inneren Gehalt dieser Geschichte. Dafür ist es hilfreich, sich einmal vor Augen zu führen, was diese Begebenheit für die Frau bedeutet. Ihr wird durch die Begegnung mit Jesus neues Leben ermöglicht, geschenkt. Ihr Leid wird verwandelt durch die Erfahrung, dass Jesus ihr in ihrem Leid nahe ist und dass er dem Tod entreißt, was er sich genommen hat. Ihren Sohn, ihre Zukunft und damit ein Symbol für ihre Lebensfülle und Lebensfreude. Und sie lässt es einfach geschehen. Sie wehrt Jesus nicht ab. Diese Erfahrung machen Menschen bis heute. Ich habe sie auch gemacht. Bevor Jesus mich berührt hat, hatte ich wenig Hoffnung, dass mein Leben gelingen wird. Ich war schlecht in der Schule, ich wusste nicht, was ich machen soll mit meinem Leben, wofür ich leben soll. Der Glaube an Jesus Christus hat mir neue Lebensmöglichkeiten vor Augen geführt, die ich überhaupt nicht im Blick hatte. Es war natürlich nicht alles sofort klar, aber da war plötzlich eine Hoffnung, eine Zuversicht, die ich nicht kannte. Vielleicht habt ihr sowas auch erlebt. Vielleicht sehnt ihr euch danach, so etwas zu erleben. Es passiert auch heute. Es passiert immer wieder. Jesus ist da und er sieht Menschen in ihrem Leid und er bleibt stehen und er rührt das Tote an. Wer von Jesus berührt wird, der kann auch heute erleben, wie der Zug des Todes in seinem Leben zum Stillstand kommt. Wie Hoffnungen, die man begraben wollte oder schon begraben hat, wieder auferstehen und wie das Leben in ungeahnter Schönheit zurückkehrt. Aber zurück zur Geschichte. Fehlt da nicht eigentlich was? Wie kann es sein, dass Jesus einfach so zu der Frau geht und ihren toten Sohn auferweckt? Die Frau hat ihn gar nicht darum gebeten. An anderer Stelle heilt Jesus einen Blinden, aber zuerst fragt er ihn, was er von ihm will. Er heilt, wenn Menschen zu ihm kommen und ihn darum bitten. Die Frau ist nicht zu ihm gekommen. Sie hat kein Wort zu ihm gesagt, vielleicht hat sie nicht mal gewusst, wer das ist. Auch nachdem der Junge wieder lebendig ist, kommt kein erklärendes Wort. Warum dieser Junge? Warum diese Frau? Warum hier und heute dieses Wunder? An vier anderen Stellen sagt Jesus, dein Glaube hat dir geholfen. Hier sagt er nichts. Es scheint so, dass es hier nicht um den Glauben der Frau geht oder um die Unschuld des Jungen. Ihre Rolle besteht einzig darin, geschehen zu lassen, was Christus von sich aus tun will. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Wie reagierst du, wenn Jesus zu dir kommt und an dir tun will, was nach menschlichem Ermessen unmöglich ist? Lässt du es geschehen oder wehrst du ihn ab? Was die Geschichte erzählen will, das geht über die beiden Einzelpersonen und ihr Schicksal hinaus. Beiden blieb der Tod nicht wirklich erspart. Irgendwann musste der Sohn seine Mutter begraben und jemand anders wird später noch einmal an seinem Grab geweint haben, diesmal ohne Wunder. Die Geschichte will uns nicht sagen, dass Jesus alle unsere Toten erweckt. Was sie festhalten möchte, das sagt der letzte Vers. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Die Menschen, die darum stehen und das miterleben, haben begriffen, dass Jesus in dieser Tat nicht nur an einem einzelnen Menschen gehandelt hat, sondern auch an seinem Volk, an allen Menschen. Gott hat sich seines Volkes angenommen, so übersetzt es die Zürcher Bibel. Luther hat dasselbe Wort hier anders übersetzt, nämlich Gott hat sein Volk besucht. Da klingelt vielleicht was. Dasselbe Wort steht nämlich auch im Lobgesang des Zacharias, wo es heißt, dass Johannes der Täufer aufgrund des herzlichen Erbarmens unseres Gottes handeln wird, mit dem das aufgehende Licht aus der Höhe uns besuchen will. Das herzliche Erbarmen unseres Gottes. Da sind sie wieder, die Eingeweide, Splanchna. Weil ihm das Leiden der Menschen so nahe ging, ist Gott selber Mensch geworden. Er ist gekommen, um den Zug des Todes zu stoppen, der durch die Menschheitsgeschichte sich zieht. Wir sehen den Tod oder diesen Zug des Todes jeden Tag weiterziehen, durch die Nachrichten hindurch. Ach, denke ich manchmal, würde er doch buchstäblich genauso kommen und sich in den Weg stellen. Einfach, dass das Töten und das Morden aufhört in der Ukraine und anderswo. Aber diese Geschichte ist heute eine Metapher, die Grundlegendes über Jesus erzählt. Er stellt sich zu allen Zeiten dem Tod in den Weg. Er sieht die Leidenden. Ihr Unglück weckt sein Mitgefühl. Und er tut das heute noch, was er in dieser Geschichte tut. Und er braucht dafür die, die ihm nachfolgen. Die, denen er seinen Geist gegeben hat, die dasselbe in uns auslösen, was das in Gott auslöst. Wir gehören zu denen, die mit Jesus den Zug des Lebens bilden. Hoffentlich sind wir nicht nur dabei, um etwas Tolles zu erleben. Jesus sucht Nachfolger, die von ihm lernen, wie Gott ist, wie er hinsieht, wie er hinhört, wie er sich innerlich ergreifen lässt und wie er dann anpackt, zufasst, aufrichtet, wie er dem Tod sein Leben entgegenhält und den Tod überwindet. Das ist auch der Auftrag seiner Gemeinde. Dafür haben wir seinen Geist bekommen. Wir sind berufen, mit Jesus den Siegeszug des Todes zu stoppen und Todgeglaubten zu neuer Lebendigkeit zu verhelfen. Zum Beispiel, indem wir ein Stück unseres Lebens hergeben für andere, als Mitarbeiter in der Gemeinde oder in der Diakonie oder anderswo. Einmalig oder regelmäßig, jeder nach seiner Kraft. Es wird Zeit, dass wir die Post-Covid-Lethargie langsam hinter uns lassen. Die Welt, die Gott so sehr liebt, braucht Hoffnungsboten und Lebensspender. Bist du so einer? Amen.